einfach gedacht, es wird so kalt, ich ziehe mir einfach eine Mütze auf. Das ist der große Vorteil, wenn es an den Winter geht. Und dann, jetzt hat er da einen Heizstrahler hingehängt und das Wetter ist, irgendjemand hat gebetet von euch, ich glaube, weil das war so schlecht angesagt eigentlich. Ich dachte, es wird schon richtig gut. Und wir saßen als Leitung am Dienstag zusammen. Und wir haben uns überlegt, dass wir verschiedene Optionen haben, wie wir über den Winter kommen. Und die werden wir euch auch natürlich vorstellen. Und wir haben dann überlegt, wir würden gerne eine Umfrage machen. Eine Umfrage unter euch. Ihr dürft alle abstimmen, welche Option euch denn am liebsten wäre. Damit wir so ein kleines Stimmungsbild kriegen, ob wir hier bald mit 3 Leuten sitzen oder mit 50 Leuten sitzen im Winter. Und dann dachten wir aber, wir warten diesen Sonntag jetzt noch ab mit der Umfrage, weil dann wissen die Leute, dass es auch kalt werden kann. Weil letzten Sonntag, da war es ja wirklich noch so schön warm, schöner ja, Spätsommertag. Und deswegen wollten wir heute abwarten. Heute kriegt ihr die Umfrage in euer Mailfach. Und da haben wir im Großen und Ganzen 3 Optionen, beziehungsweise 4 Optionen für euch. Und zwar, die eine ist, dass wir können nicht reingehen, der Raum ist zu klein, das ist euch wahrscheinlich allen klar, dass wir einfach hier bleiben. Jonathan hat die Idee gehabt, wir überdachen den kompletten Garten bis nach hinten, lassen den Parkplatz frei, hängen Heizstrahler von der Decke, hier hängt schon der erste, ich kann mal kurz gucken. Ja, also cool. Auf jeden Fall wird es ein wird es ein regenfestes Dach geben, sodass hier kein Regen fällt, ja, den ganzen Winter über kein Schnee fällt und mit einem Heizstrahler ein bisschen wärmer wird und ihr packt euch alle schön dick ein, Mütze auf. Das ist die erste Option und ich glaube, dass es Leute gibt, die da Bock drauf haben. Ja, okay, es gibt schon mal Leute, die Bock drauf haben, alles klar. Dann stimmt ihr dafür ab. Und dann ist parallel dazu, wenn ihr sagt, ist mir ein bisschen zu frisch, aber hier sind einige Parkplätze und da machen es vielleicht schon ein paar vorne, ich glaube, da ist keiner im Auto, doch, da vielleicht der Dirk, dass wir hier Autokino anbieten. Wir haben 18 Plätze für Autokino, das heißt, wer sagt, okay, ich möchte hier gerne sein, aber ich stelle mich mit meinem Auto dahin, auch kein Problem. Haben wir also die zweite Option und dann die dritte Option, richtig, richtig cool. Wir haben eine Kooperation mit der Kirche 62 in Gelsenkirchen. Und die haben ein riesiges Gebäude, das ist so groß, also mehr als doppelt so groß wie der Garten hier, wo wir bestimmt mit 60, 80 Leuten locker, inklusive der Corona-Abstände, reinpassen. Die feiern jetzt gerade Nachmittagsgottesdienst, aber ab nächstem Sonntag, 4. Oktober, switchen die auf 11 Uhr. Tim und Eva, die sind ja schon regelmäßig da nachmittags gewesen, die werden dann hauptsächlich in Gelsenkirchen sein. Tim wird dort predigen, aber auch hier einmal im Monat in der CGS hier weiter predigen. Und das ist ein cooles Angebot, das sind nicht so mega viele Leute da. Und die haben gesagt, hey, die ganze CGS kann, wenn sie möchte, zu uns kommen. Das ist eine richtig coole Option. Da ist es nämlich trocken, da ist es warm. Und das ist ein bisschen weiter weg, als hierher zu fahren. Also für manche ist es sogar gar nicht weiter weg, sondern sogar näher dran. Je nachdem, wo ihr wohnt, bist du über die A40 sehr schnell dort. Das ist Warnerstraße 153 im Süden von Gelsenkirchen. Ist man recht fix da. Und da gibt es eben auch die Option, genau diese CGS-Gottesdienste, die wir hier auch haben, auch dort zu feiern. Inklusive Kinderkirche, inklusive Schatzkiste und alles. Hier wird es auch Kinderkirche geben, vielleicht drin, vielleicht draußen. Also heute ist sie drin. Genau. Und damit wir das so ein bisschen abschätzen können, hey, wer möchte denn eigentlich lieber im Trockenen und Warmen feiern? Wer möchte sich wirklich hier, wenn es kalt ist, wenn es schneit, wenn es regnet, hier draußen in die Kälte setzen, möglicherweise sich eine Erkältung holen. Das also muss man also ein bisschen abwägen. Hat beides Vor- und Nachteile. Deswegen, kriegt die Umfrage, da sind nochmal alle Vor- und Nachteile, alles, wie wir es uns gedacht haben, aufgelistet und ihr dürft heute Nachmittag da abstimmen. Wir dachten, wir warten diesen Sonntag ab, dann wird es ein bisschen ungemütlicher hier, dann fällt euch die Entscheidung vielleicht ein bisschen leichter. Ungemütlich ist ein gutes Stichwort. Ich habe eine bisschen ungemütliche Predigt vorbereitet, passend zu diesem Tag heute. Predigtthema heute, ein bisschen Mord muss sein. Ich weiß, in der Bibel steht, du sollst nicht töten. Kennt ihr vielleicht aus den 10 Geboten? Ja, du sollst nicht töten. Und Jesus hat es natürlich auch so gesehen. Jesus ging ja sogar noch einen Schritt weiter, hat ja sogar gesagt, liebt sogar eure Feinde. Ja, aber ganz so drumherum kommen wir nicht. Ein bisschen Mord muss sein. Denn wenn wir weiterlesen in der Bibel nach den 10 Geboten und nach dem, was Jesus alles gesagt hat, da kommen die Briefe vom Apostel Paulus. Und Paulus fordert uns jetzt tatsächlich auf, zu töten. Ich denke, das reicht als Einleitung. Die Spannung ist da. Paulus würzt das Ganze gleich auch noch mit Sex und Crime. Also mehr kann euch der Tatort heute Abend auch nicht bieten. Steigen wir ein in den Bibeltext, Brief von Paulus an die Kolosser, Kapitel 3. Ich habe ihn euch hier vorne auch mitgebracht. Wenn es gehen würde. Lukas, kannst du weiterklicken? Ah, da ist er. So, los geht's. Da ihr nun also mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten, euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen, belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Habe ich euch zu viel versprochen? Der Text hat es in sich. Sex and Crime, Anstiftung zum Mord, alles dabei und steckt natürlich auch viel theologisches Zeug drin. Deswegen habe ich mir gedacht, ich teile das mal ein bisschen in leicht verdaulichere Häppchen auf. Häppchen 1, der erste Punkt, über den ich mit euch reden möchte, natürlich ein bisschen Mord muss sein. Zweiter Punkt, die Kleidertauschparty. Ich habe ein paar Kleider hier mitgebracht. Das war keine Verkleidung, habe ich mir gestern neu gekauft, extra für die Predigt hier. So. Und dann nicht damit, sondern weil. Dritter Punkt. Also steigen wir direkt ein in den ersten Punkt. Ein bisschen Mord muss sein. Der Bibeltext fängt ja eigentlich ganz schön an, oder? Also Paulus spricht davon, dass wir mit Christus auferweckt worden sind zu neuem Leben. Schön, sehr schön. Dann sagt er, wir sollen unsere Gedanken jetzt ganz auf die himmlische Welt ausrichten, da wo Jesus ist. Wunderschön. Und weil wir dieser Welt gegenüber gestorben sind und jetzt ein neues Leben haben in der Gegenwart Gottes. Auch wunderschön. Genau so soll es sein. Ein Leben, schauend auf Christus in der Gegenwart Gottes, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jetzt ist es noch verborgen, sagt Paulus, aber es wird sichtbar werden, dass wir an Christi Herrlichkeit Anteil haben werden. Und dann, harter Cut. Was heißt denn das jetzt konkret? Mit Gott zu leben. Mich mit all meinen Gedanken, mit allem, was ich bin, auf Jesus auszurichten. Was heißt denn das jetzt? Ganz praktisch heißt es nämlich nicht, auf Wolke 7 in den Himmel zu schweben, sondern zu töten. Sich die Hände schmutzig zu machen. Paulus schreibt, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Und weiter unten fügt er dann noch hinzu, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen, belügt einander nicht. Also, einmal kurz aufatmen. Es geht nicht darum, ein Lebewesen zu töten. Schon mal gut. Aber das Wort töten gebraucht Paulus nicht, weil er gerne dramatisiert, sondern es geht tatsächlich darum zu töten, ein Leben, nämlich unser altes Leben. Er schreibt in Vers 7, auch ihr habt euch früher so verhalten, euer ganzes Leben, dieses alte Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Und durch den Glauben an Jesus sind wir dieser Welt gegenüber gestorben. gestorben, heißt es in Vers 3. Und so wie wir mit Jesus in der Taufe gestorben sind, ihr erinnert euch vielleicht noch, vor einem Monat habe ich Andreas hier getauft. Taufbecken war da, da war es noch schön warm und wir haben uns über die Erfrischung gefreut. Ich habe Andreas unter Wasser getaucht und das symbolisiert, dass er stirbt mit Jesus Christus. Ich bringe ihn praktisch, symbolisch gesprochen, unter die Erde. Ja? Er stirbt. Und dann hole ich ihn aus dem Wasser wieder hoch und so kommt er mit Jesus Christus, der Auferstandene, ebenfalls zu neuem Leben und steht auf. Das ist die Symbolik der Taufe und genau das sollen wir jetzt mit unserem alten Leben auch machen. Wir sollen also die Habgier nehmen, meinen Egoismus nehmen und sterben lassen. Wir sollen es töten. Ich nehme also meine sexuelle Unmoral, was auch immer, drücke sie unter Wasser, länger als Andreas, bis sie tot ist. Ich ersäufe sie, bis sie keinen Mucks mehr gibt. Mein altes Leben muss sterben. Und es hört sich jetzt ganz schön hart an. Also ich meine, Paulus, okay, der hat in seinem früheren Leben wirklich viel, viel Mist gebaut. Der hat die Christen verfolgt, der hat bei der Steinigung von Stephanus geholfen. Der hat wirklich viel, viel Schuld auf sich geladen. Und der hat natürlich eine Wende um 180 Grad nötig. Der muss wirklich sein altes Leben wirklich ersäufen. Und es gibt vielleicht den einen oder anderen, der hier sitzt oder im Livestream zuschaut, der weiß auch von seinem Leben, ja, ich habe viel, viel Mist gebaut in meinem Leben. Ich habe viel Schuld auf mich geladen. Ich habe vielleicht sogar das Leben von manchen Menschen zerstört. Ich habe vielleicht Beziehungen zerstört, mein eigenes Leben irgendwo gegen die Wand gefahren. Und für die ist völlig klar, ja natürlich, ist sogar keine Frage, natürlich muss ich mein altes Leben ersäufen. Ich will da raus. Ich will das nicht mehr. Aber wenn man jetzt dagegen ja ein bisschen vielleicht normaler im Leben unterwegs war, aufgewachsen ist, vielleicht sogar in der Gemeinde, irgendwie schon eigentlich, seit man denken kann, irgendwie die Eltern sind schon Christen, gehen vielleicht in diese Gemeinde hier und man ist so ganz normal christlich aufgewachsen, dann ist es ja ein bisschen, was ist denn jetzt da mein altes Leben, was ich da jetzt ersäufen muss? Also war das wirklich so schlimm? Ich meine, ich kenne das von mir, ich war 12 Jahre alt, als ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, meine Uroma ist schon in diese Gemeinde gegangen, meine Oma, meine Mutter und dann ich und ich bin da groß geworden, in der Predigt gestillt worden. Und dann bin ich mit 12 Jahren, habe ich mich persönlich für diesen Glauben entschieden, habe gesagt, ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Und ich meine, natürlich habe ich meine Schwestern fies behandelt, natürlich habe ich auch gelogen und gestohlen als Kind. Aber ob ich jetzt mein Leben mit 11 Jahren so richtig gegen die Wand gefahren habe, dass ich so voller Bosheit bin, voller sexueller Unmoral und Schamlosigkeit und Zorn, ich weiß es nicht so genau. Also Ich glaube, da gab es viel, viel Schlimmere als mich in meiner Schulklasse. Wirklich. Und ja, dass man mal Mist baut, das gehört ja auch irgendwie zum Leben dazu. Also ist doch klar, in der Pubertät, man wächst dann auf und so weiter. Also das macht einen doch erst so richtig sympathisch, wenn man Macken und Kanten hat. Und man will ja auch was erleben. Man will nicht irgendwie die graue Maus, die da nur sitzt und denkt, oh, ich darf nichts falsch machen. Also ist doch irgendwie klar. Und genau diese Gedanken gehören zu dieser innerlichen Verteidigungskette, die bei vielen Menschen abläuft, wenn sie auf Schuld und Fehler in ihrem Leben angesprochen werden. Okay, vielleicht warst du wirklich jetzt nicht der offensichtlich böse Mensch, für alle sofort ersichtlich, das ist ein Betrüger, das ist Abschaum, der baut nur Scheiße in seinem Leben. Vielleicht ist es nicht so bei dir. Und natürlich, wir sind hier sehr geprägt in Deutschland vom Humanismus und der Humanismus fußt in großen Teilen auf den christlichen Werten der Bibel. Da gibt es schon sehr, sehr viel Übereinstimmung. Aber der Theologe Timothy Keller hat es einmal so ausgedrückt. In Gottes Augen bist du weit sündiger, als du je geahnt hast. Und gleichzeitig viel geliebter, als du je gehofft hast. In Gottes Augen bist du sündiger, als du je gedacht hast. Und geliebter, als du je gehofft hast. Viele Leute haben schlechtes Bild von Christen, dass sie sagen, okay, Christen, das sind doch irgendwie die Moral mit Löffel gefressen haben, die halten sich für was Besseres. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch ein paar schlechte Beispiele von Christen dafür. Aber wenn ich mein Leben anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass es genau umgekehrt ist. Je länger ich mit Gott unterwegs bin, je länger ich in der Bibel lese, ich muss immer nur die Bergpredigt lesen, wenn ich das lese und erkenne und Gott mir dafür die Augen öffnet, desto mehr erkenne ich, wie viel Sünde in meinem Leben ist und wo ich überall doch nicht eben zu den Maßstäben, die Gott eigentlich hat, passe. Dass diese Maßstäbe im Humanismus vielleicht ein bisschen ähnlich schon sind, aber das ist nochmal anders, was Gott als Maßstäbe hat. Niemals würde ich auf die Idee kommen, mich für fürs Besseres zu halten als irgendjemand anderes. Ich weiß genau, wie viel Sünde ich in meinem Leben habe. Aber gleichzeitig steht mir zu diesem großen Sündenberg, den ich in meinem Leben sehe, der noch größere Berg der Liebe Gottes gegenüber. Wir sind geliebter, als wir je gehofft haben. Und diese Liebe Gottes, die vergibt mir nicht nur meinen großen Sündenberg, den ich im Leben habe, sondern diese Liebe Gottes will mich jetzt auch erlösen, theologisches Wort, erlösen von diesem alten Leben, was ich gelebt habe. Sie will mich befreien aus der Sünde. Gott will für mich tatsächlich, und davon bin ich wirklich fest überzeugt, das bestmögliche Leben, weil er mich liebt. Das Bestmögliche. Und so schreibt Paulus jetzt weiter, wie sieht dieses bestmögliche Leben aus. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Was kann es denn Besseres und Schöneres geben, wenn das in meinem Leben Realität werden würde? Was kann es für meine Frau Besseres und Schöneres geben, als wenn das in meinem Leben Realität werden würde? Für meine Freunde, für meine Familie, für meine Kollegen, für euch? Gott weiß, wie gelingendes Leben aussieht. Und das beste Leben, was Gott dir für dich sich wünscht, das besteht nicht nur aus Sex und Rock'n'Roll, aber auch, das ist wichtig, auch, es besteht auch aus Sex und Rock'n'Roll, aber Gott ist absolut kein Spaßverderber und er will, dass du dein Leben richtig feierst, dass du die beste Party deines Lebens erlebst und zwar richtig. Und wenn wir so leben, wie es Paulus hier beschreibt, dann kommen wir, glaube ich, weg von so einer oberflächlichen Party, wo ich meine Leere mit kurzfristigen Befriedigungen füllen kann, aber die mir langfristig nichts bringen. Und fängt an, dieses echte, intensive Leben zu leben, wo ich denke, ja, das, also ich, wenn du mich fragst, ich muss mich nicht lange überlegen. Ich weiß genau, das möchte ich. Das möchte ich. So, und wie genau mache ich das denn jetzt? Also dieses schlechte Verhalten sein lassen und das Gute hier zu tun, das ist ja gar nicht so leicht, weil ich verhalte mich ja nicht aus reiner Bosheit, so wie ich mich früher in meinem alten Leben verhalten habe, ja? Sondern die Dinge, die ich da getan habe, die geben mir ja was. Also ich fühle mich ja besser, wenn ich mich über andere erheben kann. Ich habe ja mehr Geld, wenn ich das Finanzamt betrüge und belüge. Ist ja so. Und ich habe auch mehr Spaß, wenn ich mich vielleicht der Schamlosigkeit und der sexuellen Unmoral hingebe. Na klar. Ich habe mehr Anerkennung, wenn ich mich selbst in den Mittelpunkt stelle. Und ich habe das schon so lange so gemacht. Und es ist so anstrengend, jetzt, wo ich das jahrelang schon so eingeübt habe in meinem alten Leben, das jetzt anders zu machen. Das ist richtig heftig. Selbst wenn die Einsicht da ist, wenn der Wille da ist und sagt, ja, ich möchte das, das wird richtig, richtig Mühe kosten. Richtig. Und ich kann euch das aus Erfahrung sagen. Ich habe das schon mit vielen schlechten Angewohnheiten von mir versucht und meistens leider ohne Erfolg. Aber ein Kommentator zu unserer Bibelstelle, der hat, glaube ich, einen sehr, sehr wichtigen Schlüssel dafür entdeckt. Er schreibt nämlich, es geht nicht um ein Mühen zum Ziel hin, sondern um ein Handeln vom Ziel her. Also die Leere, die wir mit den schlechten Verhaltensweisen zu stopfen versuchen, die muss gefüllt werden. Das ist völlig klar. Aber sie kann tatsächlich nur von Jesus gefüllt werden. Und deswegen schreibt Paulus auch einleitend in unserem Text, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Und genauso ist es. Wenn ich auf mein Leben hier schaue, wenn ich nicht den Blick auf Jesus habe, warum soll ich dann was ändern wollen? Dann brauche ich das, was ich hier finden kann. Natürlich, ich muss die Leere füllen. Es funktioniert nur, wenn mein Blick wirklich auf Jesus geht. Wenn ich mich von ihm her füllen lasse, wenn ich die Perspektive Ewigkeit einnehme. Nur dann habe ich irgendeine Chance, daran was zu ändern. Weil Gott allein ist der, der meine Bedürfnisse erfüllen kann. Ich habe einen Vater im Himmel, der genau weiß, was ich brauche. Ich habe Jesus, der alles für mich gegeben hat. Und ich darf erfüllt sein mit seinem Heiligen Geist in meinem Herzen. Und dann kann ich wirklich frei sein von der Selbstsucht, mich um mich selbst zu drehen und kann andere Menschen lieben. Und ich würde es so feiern, wenn es in meinem Leben Realität werden würde. Ich bin unglaublich dankbar, dass Jesus für mich das bestmögliche Leben haben möchte und dass er mir das anbietet, dass er sagt, hey. Und am liebsten hätte ich, dass es jetzt schon Realität wäre. Also, dass ich dann einfach noch die und die Verhaltensweise ablege und dann bin ich liebevoll, freundlich und voller Geduld und gerecht. Aber so gerne ich das hätte, ich glaube, aus meiner Erfahrung mit Fingerschnips, so einfach geht's nicht. Das merke ich in meinem Leben, aber das zeigt uns auch der Bibeltext. Und es geht weiter. Das führt uns nämlich zum zweiten Punkt, die Kleidertauschparty. Es wird übrigens bald eine Kleidertauschparty in der CGS geben. Ich glaube noch diesen Monat. Der Termin steht noch nicht ganz fest, schicke ich dann per CGS-Update rum. Kleidertauschparty, aber nicht für Männer, sondern nur für Frauen. Paulus bietet uns allerdings eine Kleidertauschparty an, die auch für Männer möglich ist. Ja? Er schreibt, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. So, also ich habe euch mein altes Gewand mitgebracht. So, da sind alle meine, nicht meine, sondern die im Bibeltext stehen, nicht, dass ihr denkt, dass... so, hier, ne? Sexuelle Schamlosigkeit, so, Schamlosigkeit, Bosheit, Gemein, Lügen, alles dabei. Das ist mein altes Gewand. Und Paulus sagt jetzt, das müsst ihr ausziehen. Das müsst ihr ausziehen. Aber ich sage euch, ich habe diesen Mantel, ihr seht es ja schon ziemlich zerfetzt von meiner Katze, ich habe diesen Mantel schon seit 7 Jahren. Und den Mantel, von dem Paulus hier redet, den haben wir schon unser ganzes Leben lang an. Der passt wie angegossen. Ich fühle mich da richtig wohl drin. Ich kann mich richtig gut bewegen da drin. Das ist eigentlich wie meine zweite Haut. Und den jetzt auszuziehen, das ist ganz schön hart. Das ist ganz schön hart, weil ich denke, also irgendwie, der passt so gut. Da fühle ich mich so wohl drin. Vielleicht brauche ich das doch nochmal wieder. War doch nicht alles schlecht in meinem alten Leben. War nicht alles schlecht. Das könnte ich doch mal wieder rauskramen. Das soll ich jetzt ausziehen? Und dann ist es ja so, das passt so gut, ich komme da gar nicht alleine mehr raus. Also ich bräuchte da Hilfe, dass mir jemand an den Ärmeln zieht, weil das ist wie so meine zweite Haut geworden. Also es ist echt anstrengend, da rauszukommen. Und dann ist es doch viel einfacher, ich bin ja schlau, das neue Gewand einfach drüber zu legen. Brauche ich das alte gar nicht ausziehen? Wer weiß, wofür ich das noch brauche? Ich lege das neue einfach drüber. So. Und das nennt man Heuchelei. Also, nach außen hin tue ich, als wäre ich, würde ich so, schon schön als Christ leben und würde so diese ganzen frommen Sachen machen und annehmen und diese Verhaltensweisen. Aber innerlich habe ich immer noch mein altes Gewand an. Das ist Mist, das ist Heuchelei. Paulus sagt, der Mantel muss aus. Der muss erst raus und dann den neuen an. Also, ich muss sehen, raus. So, das ist anstrengend. Und da musste mir, jetzt habe ich es geschafft, aber normalerweise muss mir da jemand wirklich, meine Frau, eigentlich an den Ärmeln helfen und da ziehen, um da rauszukommen. Ja? Und tatsächlich ist es so, dass Gott uns ebenfalls hilft. Wer die Predigt von Tim letzten Sonntag nicht gehört hat, unbedingt nachhören. Unter anderem deswegen hat Gott den Heiligen Geist gesendet, der uns an den Ärmeln zieht, der uns aus diesem alten Leben raushilft und in das neue Leben reinhilft. Ja, fühlt sich eigentlich auch ganz gut an. Was steht hier alles drauf? Bescheidenheit, Geduld, Freundlichkeit, tiefes Mitgefühl. Das ist was mir echt fehlt. Tiefes Mitgefühl. Das fühlt sich jetzt richtig gut an. Also ich, ja, fühle mich doch schon irgendwie wohl, weil der alte Mantel, ja, muss schon zugeben, der hat schon ziemlich gerochen. Also der hat ein bisschen gestunken und der war schon ziemlich zerfetzt von meiner Katze. Und er passt halt wirklich nicht mit diesen Sachen, die da draufstehen, er passt halt wirklich nicht zu diesem Leben als Kind Gottes mit Gott. Das ist gut, dass der jetzt raus ist. Jetzt bin ich die Liebe in Person. Merkt ihr es schon? Ich spüre das schon. Ich bin die Liebe in Person. Und ich laufe so durch mein Leben mit diesem neuen Gewand an. Und dann muss ich euch sagen, gibt es Situationen, in die ich reinkomme, da habe ich den ganz schnell wieder ausgezogen und auf einmal den alten wieder angezogen. Ich komme in eine Situation rein und schaue mir runter und denke, oh, das ist der alte Mantel. Was ist denn los? Ich habe gedacht, das geht jetzt, das läuft jetzt einfach so. Ich meine, mit diesem neuen Mantel, das ist für meine Frau so ein schönes Leben. Das ist für meine Kollegen, für meine Freunde so ein schönes Leben, wenn ich tiefes Mitgefühl für sie habe, wenn ich freundlich bin, wenn ich bescheiden bin, wenn ich sie höher achte als mich selbst. Und auf einmal finde ich mich in der Situation wieder in diesem alten Mantel drin. Ganz schnell angezogen. Geht auf einmal doch schneller, als man dachte. Und dann falle ich wieder zurück in diese alten Verhaltensweisen, in diese alten Muster. Und ich frage mich, was ist da los? Und dann, weiß nicht, ob ihr die zwei Wörter im Bibeltext gesehen habt, aber da stehen zwei Worte, die finde ich richtig schrecklich. Fortwährend erneuert. Dieser neue Mensch wird fortwährend erneuert. Das heißt, Gott weiß schon ganz genau, dass wir immer wieder, auch wenn wir diesen neuen Mantel angezogen haben, dieses neue Leben und unser altes Leben ersäuft haben mit Christus, immer wieder werden wir zurückfallen in unser altes Leben, werden wir den alten Mantel wieder drüber stülpen. Und dann brauche ich es immer wieder, dass Gott mir zeigt, Manuel, schau, in dieser Situation, da warst du wieder im alten Mantel drin. Geh doch wieder in den neuen rein. Ich brauche tatsächlich den Heiligen Geist, der mir beibringt, blitzschnell aus diesem Mantel, aus dem wieder rauszukommen und den wieder anzuziehen. Und ich glaube, so habe ich es erlebt, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, je länger ich mit dem Heiligen Geist lebe, desto mehr ist es tatsächlich so, dass der Heilige Geist mir hilft und ich immer länger und immer öfter in diesem neuen Mantel drin sein darf. Aber es wird fortwährend erneuert werden. Wundert euch also nicht, wenn es nicht mit Fingerschnaps klappt. Es wird nicht klappen. Das steht schon hier. Ich kann es euch aus 12 Jahren Erfahrung sagen, das klappt leider nicht so. Aber der Heilige Geist hilft uns, dass es immer öfter und immer länger klappt, in diesem neuen Mantel zu leben. Und das ist richtig, richtig cool, weil das ist das beste Leben, was ich mir vorstellen kann. So, jetzt haben wir eine Sache, die könnte zum Problem werden. Bei Bibeltexten, die hier so das Verhalten von uns ansprechen. Da ist immer ein bisschen hart zu hören und man denkt immer, jetzt muss ich da was ändern. Und bei diesen Bibeltexten birgt sich immer eine Gefahr. Und es gibt ja viele solche Bibeltexten, wo in der Bibel gesagt wird, jetzt verhaltet euch so und so, tut das nicht, tut das. Und auf diese Gefahr möchte ich mit euch noch schauen. Zum Schluss. Und zwar ist es die Gefahr, dass man die Reihenfolge durcheinander bringt und bei einer gesetzlichen Religiosität landet. Da landet man dann schnell bei diesem Gedanken, okay, ich muss das jetzt hinkriegen. Ich muss es schaffen, ich muss mein altes Leben verlassen, ich muss die Gemeinheit, die Bosheit muss ich hinter mir lassen und ich muss jetzt liebevoll sein, ich muss jetzt freundlich sein. Ich muss es machen. Ich muss aufhören mit dem Lügen, mit dem Lästern, mit dem Aufbrausen der Habgier, weil, so heißt es ja in Vers 6, wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Ich muss jetzt ein gutes Leben führen, damit Gott mich annimmt. Damit Gott mich annimmt. Und damit sind wir beim letzten und dritten Punkt angelangt. Lukas, kannst du einmal weiterklicken auf den dritten und letzten Punkt? Nicht damit, sondern weil. In Vers 5, da steht nicht einfach nur die Aufforderung, tötet, sondern da kommt noch ein kleines, aber feines Wort danach, nämlich tötet daher. Und das daher deutet auf die Reihenfolge, in der ich gerade sagte, dass man sie sehr leicht durcheinander bringen kann. Vor dem Töten kommt nämlich das Entscheidende. Das, was Jesus für uns getan hat. Wir sind mit Jesus gestorben, heißt es da. Wir sind mit ihm auferstanden und leben jetzt mit Blick auf Jesus in der Gegenwart Gottes. Das kommt zeitlich vor der Aufforderung zum Töten. Wir sollen nicht unsere Bosheit töten und unser gutes Leben führen, damit Gott uns annimmt, sondern weil Gott uns angenommen hat. Eigentlich nicht so schwer zu verstehen, diese Reihenfolge, aber viele Christen bringen das sehr, sehr schnell durcheinander, weil unsere Leistungsgesellschaft, die tickt andersherum. Da heißt es, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber ich mache ein kleines, leicht merkbares Beispiel für diese göttliche Reihenfolge am Bild einer Ehe. Zwei typische Eheleute. Der Mann pupst gerne in der Öffentlichkeit. Und die Frau findet es furchtbar peinlich, wenn er das macht. Aber sie hat ihn trotzdem geheiratet, weil sie ihn liebt. Ist rein fiktives Beispiel, hat nichts mit Alisa und mir zu tun. Ja? Wirklich. Wirklich. So, auf jeden Fall, einmal in der Woche machen sie natürlich schön Eheabend und quatschen mal über so ein paar tiefgründige Dinge. Und die Frau traut sich, das anzusprechen und sagt, hey, kannst du es nicht mal lassen, in der Öffentlichkeit zu pupsen? Mir ist es echt so unangenehm, so peinlich. Vor allem, wenn meine Freundinnen dabei sind. Und der Mann, es fällt ihm schon echt schwer, weil er macht es echt gerne. Aber er hört natürlich auf, in der Öffentlichkeit zu pupsen. Und jetzt der Punkt. Warum hört er damit auf? Er hört nicht damit auf, damit seine Frau ihn liebt. Sie liebt ihn ja schon, sonst hätte sie ihn nicht geheiratet. Ja? Nein, er hört mit dem Pupsen auf, weil seine Frau ihn liebt und weil er sie liebt. Und so ist es auch mit deiner Beziehung zu Gott. Also ich glaube nicht, dass Gott was dagegen hat, wenn du in der Öffentlichkeit pupsen würdest, aber du lässt nicht ab von der Bosheit, von dem Lästern, von der Ungerechtigkeit und hast dann jetzt tiefes Mitgefühl, vergibst, bist bescheiden, geduldig und liebevoll, damit Gott dich mag und dir vergibt, sondern du tust es alles, weil Gott dich liebt und dich angenommen hat und weil du Gott liebst. Das ist der feine, aber enorme Unterschied zwischen einem religiös-gesetzlichen Glauben und dem Weg Jesu. Und der Weg Jesu ist der, dass Jesus den Weg gegangen ist. Wir brauchen nicht diesen schweren, steinigen Weg in den Himmel hinaufklettern. Durch unsere guten Taten, dadurch, dass unsere guten Taten unsere schlechten Taten überwiegen, dadurch, dass wir irgendwie ein gutes, frommes Leben führen und immer liebevoll sind. By the way, dieser Weg in den Himmel, der ist nicht nur unglaublich schwer und steinig und hart, sondern der ist tatsächlich auch unmöglich. Und weil Gott wusste, dass wir mit unseren Taten oder mit dem, was mit unserer eigenen Gerechtigkeit und Heiligkeit niemals zu ihm hochkommen können, hat er gesagt, ich komme runter. Ich gehe den Weg zu euch. Und das hat er zu einem Zeitpunkt getan, als du noch keine einzige gute Tat vollbracht hast. Als du noch gar nichts gemacht hast, als du noch gar nicht auf der Welt warst. Da hat er an dich gedacht und ist den Weg runtergekommen. Und jetzt Achtung, jetzt wird es ein bisschen märchenhaft romantisch. Da müssen die Männer kurz durch, weil das Bild passt so gut. Ihr kennt diesen Märchenprinzen, der auf seinem weißen Ross alle möglichen Schwierigkeiten und Widrigkeiten in Kauf nimmt. Ziel, die Prinzessin aus dem Turm zu befreien. Er kämpft gegen den Drachen, gegen die feuerspuckenden Monster. All sowas überwindet irgendwelche krassen Gräben. Und dann kommt er da an und rettet seine Prinzessin aus diesem Verlies-Gefängnis in dem oberen Zimmer im Turm. Genauso ist es bei Jesus. Er geht diesen steinigen, schwierigen Weg voller Monster, speiender Drachen tatsächlich, denn er hat gegen den Teufel gekämpft, hat Satan besiegt. Und er geht diesen Weg, um uns aus dem Gefängnis rauszubefreien. Um uns da rauszubefreien aus dem Gefängnis unserer eigenen Sünde und unserer eigenen Schuld. Und die Bibel beschreibt diesen Weg zu Jesus von uns wie folgt. Habe ich euch auch nochmal mitgebracht, steht im Philipperbrief. Er, also Jesus, der Gott in allem gleich war und der auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Dieser Weg ans Kreuz war für Jesus alles andere als romantisch. Aber Jesus hat ihn auf sich genommen, weil er uns liebt, weil er dich liebt. Den schwierigen Teil hat Jesus schon vollbracht, ist schon fertig. Seine Vergebung steht fest, seine Liebe ist uns vollkommen gewiss. Wir sind mit ihm verbunden, wir haben schon dieses neue Leben mit ihm. So heißt es am Anfang von dem Kolossertext. Das neue Leben ist der Anfang und nicht das Ziel. Es ist der Anfang. Wenn diese Reihenfolge klar ist, dann setzt mich diese Aufforderung, die jetzt von Paulus kommt, mein altes Leben zu töten und die guten Sachen zu tun, die setzt mich nicht mehr unter Druck. Sondern ich kann als freier Mensch mich selbst hinten anstellen, auf Jesus schauen und Gutes tun. Denn ich bin zuerst geliebt. Töten ist eine sehr praktische Sache. Man macht sich dabei tatsächlich schmutzig. Und ich möchte euch zum Schluss einladen, jetzt tatsächlich eine Sache rauszupicken und ganz praktisch zu töten. Aus seinem alten Leben. Ganz praktisch. Ein bisschen Mord muss sein, habe ich ja gesagt. Also, du packst diese eine Sache, die du dir jetzt überlegst, und am Kragen und erwürgst sie oder drückst sie unter Wasser oder was auch immer du mit dir machen möchtest. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Auferstehungskraft Jesu Christi. Und das ist wichtig, das zu tun, ist Schritt Nummer 3. Wir sind ja auch im Kapitel 3 vom Kolosserbrief. Wenn du aber Schritt 1 und 2 noch nicht gegangen bist, dann warte noch mit Schritt 3, okay? Dann machst du das nicht, sondern dann beschäftigst du dich erstmal mit Schritt 1 und 2, nämlich was Paulus in den ersten beiden Kapiteln vom Kolosserbrief schreibt. Da schreibt er davon, was Jesus für uns getan hat und was das für mein Leben bedeutet. Dann beschäftigst du dich erst mit den zwei Schritten. Aber wenn du angekommen bist bei Schritt 3 und sagst, ja, Jesus, ich glaube an dich, Heilige Geist, ich bin erfüllt mit dir, wunderbar, was mache ich jetzt ganz praktisch? Dann machst du das, töten. Okay? Also schreib eine Sache auf. Hier am Kreuz habe ich Stifte hingelegt, da sind Reißnägel und Papier. Und du kannst da hingehen während dem Lobpreis. Jetzt ist ja auch gut, mal aufzustehen, wird ein bisschen wärmer dann. Kannst da hingehen und hast diese eine Sache, schreibst sie auf den Zettel, faltest ihn klein zusammen und nagelst ihn ans Kreuz und bringst ihn Jesus und sagst, Jesus, diese Sache, die töte ich jetzt, die lasse ich. Und wenn du zu Hause bist, dann kannst du es auch machen, kannst du die Sache auf den Zettel schreiben und dann vielleicht mit dem Feuerzeug verbrennen, irgendwie töten symbolisch und sagen, diese eine Sache, die aus meinem alten Leben, die lasse ich jetzt. Dazu möchte ich euch einladen, das einfach ganz praktisch zu tun, dann natürlich nicht dabei stehen zu bleiben, es einfach nur auf den Zettel zu schreiben, sondern natürlich dann auch es nicht mehr zu tun, ganz praktisch. Die Zettel werden wir danach sofort abhängen und vernichten. Da wird keiner irgendwas von euch lesen. Ihr müsst auch keinen Namen oder so draufschreiben. Aber herzliche Einladung, eine Sache zu töten. Und dann die Frucht des Geistes in euch wachsen zu lassen. Welche ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung, Bescheidenheit. Amen.